Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ahoi! Schön, Ahoi, dass ihr wieder da seid. Ahoi, das werden wir jetzt so ein bisschen, wie nennt man das, prägen. Immer wieder Ahoi. Und dann wird irgendwann niemand mehr in der Lage sein, Ahoi zu denken, ohne an uns zu denken, an die Botschaft. Laurenz.
Was ist denn jetzt schon wieder?
4 Wochen, genau, noch 4 Wochen. Dann?
Oh Mann, rechnen kann er auch nicht. Heute ist der 10. März, am 20. April kommt unser Schiff ins Wasser, aber es sind 5 Wochen, egal.
Echt? Sind es noch 5 Wochen?
Ja, klar, Mann.
Hast du auf den Kalender geguckt?
Es sind sogar 5,5, aber egal.
Ja, naja, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Krantermin. Unser Boot liegt ja immer noch auf Fehmarn oder steht da vielmehr in der Halle. Und jetzt hat uns der Voreigentümer darauf aufmerksam gemacht, dass er einen Krantermin hat. Der Klassiker, 20. April, und dann wird es ins Wasser gelassen. Dann gibt es einen Probeschlag und dann gehört das Boot komplett uns und wir müssen dann noch diese unwesentliche kleine Rate zahlen von 4.500 Euro, wenn alles in Ordnung ist. Und ja, und dann geht's los. Super. Bist du aufgeregt?
Sehr spannend, ja, auf jeden Fall.
Warum?
Also, ja, kann ja noch was passieren bei dem Probeschlag, so. Keine Ahnung, dass der Mast irgendwie nicht passt oder
der Mast, der nicht gefunden wurde bei der Bootsbesichtigung.
Oder ich erinnere mich natürlich nochmal mit Schrecken an dieses Boot da in der Nähe von Mainz, wo der Motor gestartet wurde und es dann da so gerappelt hat, als wenn wir auf dem Trecker sitzen würden.
Ja.
Also schauen wir mal, was da noch so kommt.
Aber was sagt dein Bauchgefühl? Das ist ja wichtig.
Was soll da sein, wenn wir dieses Boot gesehen haben, das wirklich von außen und von innen aussah wie aus dem Ei gepellt, wo man dachte, das ist maximal 20 Jahre alt und nicht 40. Warum soll da jetzt am Motor was anders sein als das, was wir gesehen haben?
Ich habe auch so vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, nee, das passt schon alles. Aber weiß man halt nie. Also ist letztendlich, wir können es nur vor Ort lösen und dann gibt es vielleicht dann noch Diskussionsbedarf. Gut, aber da ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen am Licht am Ende des Tunnels. Also da wird es dann bald soweit sein, dass wir dann wirklich tatsächlich dann auch ein Boot zu unserer Verfügung haben. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass auch so da drumherum allmählich Formen annimmt. Ich habe dir ja gerade schon hier den Außenborder gezeigt, der da geliefert wurde. Also weil man muss sich natürlich so ein bisschen auch um da drumherum einfach kümmern. Also wir haben ja zum Beispiel vor, so wie wir das bei vielen anderen Reisen auch schon gemacht haben, wenn es irgendwie geht, eher irgendwo zu ankern als in Häfen zu sein, wird da vermutlich noch mal ein bisschen anders sein, weil man da dann mal ganz dankbar ist, wenn man im Hafen auch mal so ein paar zivilisationstechnische Spuren sieht oder so, kann ich mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, so ankern und vielleicht auch so ein bisschen Buchten erkunden ist ja schon so ein bisschen auch unser Ding. Und da haben wir uns jetzt ja dann ein Beiboot zugelegt, so ein Bananaboot, gebraucht. Bananaboot, überhaupt ein geiler Name, ne?
Also, absolut.
Bananaboot, so würdest du ein Boot heute nie wieder nennen. Da würde sofort irgendwie so die Political Correctness Polizei kommen und sagen, Bananaboot ist aber eine Verunglimpfung der Menschen, die da in der Nähe von Bananen wohnen und so. Das würde heute nicht mehr gehen. In Zeiten, wo man auch keinen Indianerschmuck mehr tragen darf. Naja, egal. Lassen wir das. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Bananaboot, auch ein älteres Ding, 300 Euro gebraucht gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Sensationell, fand ich. Du hast es ja auch gesehen, ist dein Eindruck gewesen?
Ja, da muss ich mich bei dir einfach nochmal bedanken, ne? Weil du bist ja irgendwie mittlerweile der ungekrönte eBay-König.
Ja.
Was der da schon alles was du da alles schon ausgegraben hast, großartig.
Ja, das ist echt interessant, was man alles so tatsächlich da so finden kann. Wir haben ja jetzt eine Vereinbarung im Grunde genommen, ne? Haben wir ja letztens schon drüber geredet. Jetzt im Moment investiere ich mehr Zeit, wenn wir dann unseren Trip machen und es nach hinten raus womöglich so ein bisschen knapp wird und ich wieder arbeiten muss, da hast du noch ein bisschen größeres Polster, dann bist du halt irgendwie am Start. Das finde ich auch okay. Wird sich am Ende schon, alles irgendwie ausgleichen. Also da mache ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken.
Ja, finde ich gut. Ich habe jetzt halt bis eine Woche vor dem Turn einen Dreh nach dem anderen und danach habe ich eben noch 4 Wochen Luft. Also ich muss eigentlich erst wieder ab 15. September wieder ran.
Achso.
Ist das gut, da nochmal 4 Wochen Luft zu haben, falls der Turn länger dauern sollte und du schon weg musst. Wäre das, glaube ich, ganz praktisch.
Ja. Ja, das werden wir alles sehen. Das wird sich dann aus der Bewegung heraus ergeben. Interessant fand ich ja bei diesem, also generell, wenn man bei eBay Kleinanzeigen Sachen kauft, man weiß nie, was man bekommt. Ne? Und in dem Fall war es eben so, ich habe irgendwann dieses Bananaboot gesehen und habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Wo kommt denn das her? Ist doch genau das, was wir brauchen. Und habe dann gleich zurückgeschrieben. Und dann war es tatsächlich so, ganz anders als erwartet. Es gab eine netterweise eine Lieferung bis zur Bordsteinkante und da kamen dann Henrik und Simone vorbei. Wow, ein Hoch auf eBay Kleinanzeigen. Jetzt wird mir hier mein Bananaboot sogar direkt bis vor die Tür geliefert. Wir packen es jetzt mal aus. Wem hat das eigentlich vorher gehört?
Den Eltern von Simone hat es gehört.
Und die haben das, wofür haben die das denn benutzt?
Wir hatten jetzt benutzt, wir waren mal in Norwegen.
Simone, du bist damit gefahren, ja?
Ja, meine Stimme ist leider nicht ganz so schick. Ja, wir sind damit durch Norwegen und durch die Fjorde.
Hast du also wirklich Kindheitserinnerungen an dieses Boot?
Ja, schon ein paar Jährchen her, ja.
Und ist das jetzt mit einer gewissen Wehmut verbunden, dass es verkauft wird oder bist du froh?
Nee, definitiv.
Ja?
Ja.
Es gab Ärger, oh!
Eigenmächtig entschieden habe, mich davon zu trennen. Und, naja.
Ich glaube, da gibt es heute Abend noch ein Beziehungsgespräch.
Nee, das hat man schon.
Ist schon hinter euch, ja? Das tut mir natürlich ein bisschen leid.
Schön, dass du uns interviewst, aber du kannst nur mit
zufassen. Oh, ich muss jetzt anfassen auch noch, ey. Das ist das, immer das Schlimme mit den Reportern, die quatschen immer blöd rum, halten das Mikrofon und sind zu nichts Nutze. Ich gebe mir Mühe. So. Also so ein Bananaboot ist schon mal eins, es ist lang. Das steht schon mal fest. Ich ziehe jetzt mal hier. Das sind locker 3 Meter, was? 50? 3,25 Meter. Sollen wir es direkt hinten reinschieben? Also da hat man dann schon gehört, so Simone hat echt gelitten. Ne? Also das kann man nicht anders sagen, weil die wirklich so viele Kindheitserinnerungen mit diesem Boot so verbunden hat. Du kennst es ja auch, du hast ja deine Reinerfahrungen mit deinem Vater, die auch bis heute nachwirken, oder?
Absolut. Und das, also ich bin da ja ab und zu mal zum Spazieren gehen, wenn ich im Rheinland bin, in Bonn, in der Nähe von Bonn, an einer kleinen Insel hat das Boot gelegen. Das gibt es immer noch. Und ich schiel da immer noch hin und gehe dann manchmal auch auf den Stich und gucke und schüttel so den Kopf und denke, hey, wieso haben die das also umgebaut, unser Boot und so, ja.
Ja.
Ganz entrüstet, von daher, das kann ich total verstehen.
Ja, herzzerreißend. Man hat eben auch so wirklich gemerkt, dass zwischen den beiden da so ein bisschen die Chemie so wackelte, weil offensichtlich ihr, also Simone war das so gar nicht so richtig recht, dass das Boot jetzt verkauft wird, aber sie hat sich da offensichtlich ihrem Schicksal da so gefügt und so, das fand ich dann auch ja, so eine Innenansicht einer Beziehung, kann man sagen. Ja, ne?
Spannend.
Ich wusste ja auch nicht, wie funktioniert denn das dann und so. Wir haben dann das Boot da so aus dem Auto raus gehievt und dann bei uns hier unten im Haus, im Hausflur dann erstmal so ausgebreitet. Und ich hatte dann den Henrik gefragt, ja, kannst du mal so kurz zeigen, so wie denn so ein Boot eigentlich aufgebaut wird? Und dann meinte er so, ja, nee, ist kein Problem, komm mal her. Und dann standen wir da im Hausflur, alles sehr hallig so ein bisschen, ne? Und dann legte er halt so los und dann merkte man aber schon, naja, also wenn man irgendwie so der Zusammenbau eines Bootes, so eines Bananabootes, der ist schon sehr tricky. Naja, okay.
Ich denke mal auf die Temperaturen.
Dadurch ist es ein bisschen. Aber das ist, also das sieht man bei den Bananaboots, auch bei den neuen, wenn die mal so eine Vorführung machen. Das ist einfach ein bisschen tricky.
Ja, das sind welche, die dann einfach reinfallen und zusammenklappen mit diesem Teil. Was die
Schrift hast du? Okay, warte mal. Okay. Das ist hier die Motorhalterung.
Ja, die wird einfach nur ganz flach
hinten dran gemacht.
Ja, ne? Das ist völlig simpel, aber wie gesagt, man könnte, das hält auf jeden Fall.
Sag mal, weißt du, könnt ihr euch noch daran erinnern, der Motor, den ihr benutzt habt, war ganz das ein Langschaft oder Kurzschaft?
Kurzschaft.
Ja. Okay. Na, aber am Ende ist es dann eben doch tatsächlich ein Langschaftmotor geworden. Und zwar, ich habe ja die ganze Zeit so überlegt, Langschaft oder Kurzschaft. Ne? Du hast das ja auch gesehen, das Boot. Ne? Du hast hinten dann diesen komischen, diese Motorhalterung. Und dann ist halt die Frage, wie weit muss quasi die Schraube da runterragen ins Wasser, damit das Boot vernünftig angetrieben wird. Ne? Mhm. Also, und das ist natürlich abhängig davon, wie hoch diese Kante, wo der Motor festgeschraubt wird, quasi von der Wasseroberfläche entfernt ist. Das ist natürlich auf dem Trockenen ein bisschen schwer zu beurteilen, kann man sagen. Ne?
Absolut.
Ja, und dann haben wir da so ein bisschen rumgedoktert und dann habe ich tatsächlich im Internet so einen Blog gefunden, weil ich habe dann diese Bananaboot-Hersteller, diesen Hersteller vom Bananaboot, den habe ich dann angeschrieben und so, und die schrieben mir dann eine E-Mail zurück, die war auch super. Es geht sowohl Langschaft als auch Kurzschaft, stand da drin. Und ich so, super Antwort, jetzt weiß ich genauso viel wie vorher. Ne? War ich so ein bisschen genervt, weil ich immer noch nicht wusste, welchen Motor Außenborder soll ich denn jetzt bestellen. Und dann habe ich gedacht, naja, guckst du mal im Internet so ein bisschen Recherche und so. Bin dann tatsächlich über einen Blog von einem Segler gestoßen, der auch so ein Bananaboot hatte. Und zwar auch genau die Version, die wir haben. Und auf dem Foto dachte ich so, sieht so ein bisschen so aus, als wenn es eine Langschaft, also mit so einem langen Dings-Propellerständer hinten dran wäre. Und dann habe ich gedacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich den angerufen, und weil der hatte eine Handynummer auf seinem Blog, und habe den tatsächlich am Flughafen erwischt. Und habe dann zu ihm gesagt, ja, Sie haben ja das Bananaboot. Und das war dann toll, weil der hat sofort gecheckt, okay, da ist ein anderer Segler am Start, der jetzt mal ein Rad braucht und so. Dann habe ich ihm kurz die Situation geschildert, während er da mit seinem Koffer in der Warteschlange am Schalter stand.
Ach, echt?
Ja, super. Und dann meint die so, ja, und jetzt haben wir hier dieses Bananaboot liegen, diese 3,25 Meter Variante, und Langschaft oder Kurzschaft ist hier die Frage. Und da meinte er so, wie aus der Pistole geschossen, Langschaft natürlich, irgendwie ist doch völlig klar und so. Und da auf Grundlage dessen habe ich dann irgendwie diesen Motor bestellt, der jetzt hier bei uns im Flur liegt, der blöderweise einen kleinen Schaden hat. Da ist irgendwie so was kaputt an der Plastik.
Ja.
Ja. Da ist hier ja.
Können wir so ein Paket nicht öffnen, ohne dass der Inhalt kaputt geht, oder was passiert da?
Schlüter, ey. Wir sind noch nicht mal einmal auf dem Boot gewesen und ich habe schon keinen Bock mehr.
Ja.
Gibt's doch gar nicht, ey. Auf jeden Fall hat dieser Außenborder, da ist irgendwas an der unteren Verkleidung so ein bisschen eingerissen. Da sind auch so ein paar Teile rausgebröselt, als ich den aus dem Karton genommen habe und so. Da muss ich jetzt mal gucken, da werde ich am Montag die Firma kontaktieren und fragen, wie die damit umgehen wollen. Den werde ich per E-Mail auch dann gleich noch so ein Foto schicken, weil ich jetzt auch nicht so genau weiß, ob die den umtauschen wollen oder wie die damit umgehen. Da werden wir alles sehen. Also man merkt schon bevor unser eigenes Boot im Wasser ist, fangen die Probleme schon an. Man muss sich immer um irgendwelchen Kleinkram kümmern, irgendwie so, naja.
Mit dem man nicht gerechnet hat.
Ja, mit dem man nicht gerechnet hat, ne. Und dann ging es halt irgendwie in Flur unten im Treppenhaus noch weiter mit Henrik und Simone, den Vorbesitzern dieses Bananabootes. Die haben dann also nochmal alles irgendwie genau erklärt und so. Lalala. Bananaboot ist Falltechnik Deluxe.
Warte mal, hast du eine Hand frei?
Ja, was soll ich machen? Hast du
jemand frei?
Okay. Erster Punkt, man muss das die Mittelbank reinbauen und dann bleibt das Bananaboot erstmal so aufgefaltet.
Ja, kannst du so lassen. Das mache ich wirklich, da gucke ich mir alles in Ruhe noch an.
So, dann vorne und hinten, dann entscheidest eigentlich du.
Und dann ist Henrik nochmal zurückgekommen und hat die Paddel nachgeliefert, so richtig schöne alte Holzpaddel, fand ich auch großartig, wo man eben auch merkt, das Boot ist schon so ein bisschen älter.
Baujahr, ich vermute mal Mitte der 80er Jahre, was natürlich auch für die Qualität dieser Boote einfach spricht. Ne? Das sind ja so Schalendinger, die haben erstmal die Form von einem Surfbrett und werden dann so auseinandergeklappt. Und wenn dann einmal diese Sitzbank da reingebaut ist, was tricky ist, man muss da so ein bisschen einen Weg finden, wie man das elegant macht. Wir haben es ja auch ausprobiert.
Da habe ich auch Spaß gehabt, auch so bei der Vorstellung, dass man das dann an Bord irgendwie macht.
Ja, nicht, aber es wird gehen. Also ja, wir werden es hinkriegen. Aber klar, also es ist auf jeden Fall anders, als wenn man ein Beiboot so hinten schön an so zwei so Davids hängen hat und dann einfach mal die Leine runterlässt und dann losfährt. So wird es halt nicht sein, aber es ist unwesentlich mehr Arbeit, denke ich. Und dafür ist dieses Boot halt, so ein Bananaboot ist extrem stabil. Ne? Das ist ja so eine so ein Kunststoff, der sehr flexibel ist auf eine gewisse Art und Weise, ist stoßfest und so. Also da kannst du ruhig auch mal wirklich gegen scharfkantige Felsen dengeln und so, da muss man nicht gleich befürchten, dass man da Wasser dann die abpumpen muss oder so.
Das ist ja uns einmal auf einem unserer Turns passiert, ne? Mit dem Schlauchboot an so eine scharfe Kante gekommen und auf einmal macht es
ja.
Sehr unangenehm.
Ja. Ja, da kann man dann, genau, das war auf Santorini.
Ja.
Dann bin ich mit Wolfgang Porsche, mit Wolfgang, sind wir dann an Land geöttelt. Ne? War Gott sei Dank ein Schlauchboot mit so einem Hartschalenboden. Konnte man also im halb aufgeblasenen Zustand noch bedienen. Und dann sind wir an Land gefahren, haben es dann repariert. War aber dann letztendlich kein Problem. Da war ein gutes Reparaturset dabei. Ja, okay. Ja, das war super. Und dann haben wir das Boot ja tatsächlich...
Wieder auseinandergebaut.
Und dann haben wir es tatsächlich, weil wir beide, müssen wir jetzt mal an der Stelle uns auch offenbaren, ne? Wir sind beide keine Besitzer von Autos. What?
Ja, wieso rechtfertigst du dich da? Das verstehe ich nicht, weil...
Also das ist doch, aber, glaube ich...
Das ist doch zukunftsweisend.
Ja.
Auto ist sowas von 90er.
Oh, ich wusste, dass der Schlüter da wieder einen Sermon draus macht. Nee, aber Tatsache ist, glaube ich, dass wir wirklich eine der wenigen sind, die segeln. Und womöglich jetzt dann demnächst sogar, was heißt womöglich, wir besitzen ein Boot, aber wir haben kein Auto. Ich glaube, das ist ungewöhnlich tatsächlich.
Absolut.
Ich glaube, das ist, und ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen so, wenn du segelst, dann brauchst du ein Auto, genauso wie wenn du kleine Kinder hast, dann brauchst du auch eigentlich ein Auto. Ist extrem praktisch, wenn man kleine Kinder hat. Ne? Und beim Besitz eines Bootes ist es genau dasselbe. Ne? Wenn du den Außenborder zur Wartung bringen musst oder dies oder das, ist ein Auto nicht so schlecht. Wir haben keins. Mal sehen. Wir werden uns vermutlich auch kein Auto jetzt zulegen. Wir haben dann das Bananaboot wie nochmal dann in den Keller transportiert.
Naja, du hast auch so einen herrlichen Fahrradanhänger.
Herrlich.
Ja.
Hör ich da einen Unterton?
Nein, gar nicht. Sehr praktisch. Und da haben wir es reingeladen und dann sind wir halt zu Fuß zur nächsten S-Bahn-Station gelaufen. Praktischerweise ist sie hier irgendwie 250 Meter weg oder 300.
Ja.
Und dann sind wir halt mit der S-Bahn von Bornholmer Straße bis Anhalter Bahnhof, ne?
Genau.
Genau, gefahren. Und da haben wir dann glücklicherweise einen Aufzug vorgefunden, wo man dann hochfahren konnte. Ja, und dann haben wir es halt in die Obentrautstraße gebracht, wo der größere Keller ist, ne?
Ja, richtig, genau. Also hier unser Keller hier ist total voll. Und es ging auch mit der S-Bahn in Berlin, ging problemlos. Jeder kennt diese Bilder in der S-Bahn in Berlin, da werden gerne auch mal Esel oder Pferde transportiert. Ist alles kein Problem. Und diesmal sind halt die BVG-Fahrgäste dann mit einem Beiboot konfrontiert worden, wird aber jetzt auch nicht weiter wild, war. Und dann haben wir das Ding dann da in Kreuzberg erstmal zwischengelagert und da wird jetzt demnächst, das ist dann in einer der nächsten Episoden, wird das dann nochmal beleuchtet werden, die Testfahrt angesagt. Da werden wir dann die Berliner Wasserstraßen so ein bisschen unsicher machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Gut, wir müssen das mit dem Außenborder jetzt noch ein bisschen klären, aber eigentlich das Thema Beiboot ist jetzt so einigermaßen erledigt, würde ich sagen. Ne? Ja. Also das war eine große Baustelle, wo man so ein bisschen gebraucht hat, bis man so eine Idee hatte, wie man es denn jetzt machen will. Und die zweite große Baustelle ist dann das Thema Rettungsinsel gewesen.
Und da haben wir ja auch so ein bisschen diskutiert erstmal, ne? Also weil du da mehr Wert, was auch richtig ist, aber mehr Wert auf gute Ausstattung legst, so als ich, kann man glaube ich so sagen, oder?
Ja, ich denke mal, da würde ich halt ungern irgendwie am falschen Ende sparen. Und da haben wir aber jetzt, glaube ich, einen sehr guten, beziehungsweise du hast einen sehr guten Kompromiss gefunden. Ne?
Du hast die Insel ja noch nicht gesehen. Wir gucken uns sie gleich unten mal an.
Du hast ja davon erzählt und vor allen Dingen, er ist ja der eBay-König. Also
es ist auf jeden Fall eine gute Insel von AWN. Für vier Personen und dann trotzdem 40 Kilo, hat mehrere vier Kenterbeutel an den Seiten und scheint aus etwas schwererem Material auch tatsächlich gefertigt zu sein. Spricht erstmal für die Insel, dann hat sie so zwei Auftriebskörper, ich glaube einen doppelten Boden und ist hier halt irgendwie ISO 9651 Kategorie A Offshore-mäßig, also genau das, was wir da so ein bisschen brauchen. Und das war so herzergreifend, als ich das, wieder so eine eBay-Kleinanzeigen-Geschichte, ne? Ich hatte mit dem Herrn telefoniert, der die inseriert hatte und habe den dann angerufen und dass er dann telefonisch immer schon, kriegst du dann schon so ein Gefühl dafür, wer das ist und da hast du gleich gedacht, okay, ein älterer Herr, so ich würde jetzt mal sagen Ende 60, Anfang 70, hat offensichtlich ein Boot in Greifswald und hat jetzt ein neues Boot und braucht halt eine größere Rettungsinsel und hat die Rettungsinsel dann eben inseriert und zum Verkauf angeboten. Und dann bin ich da eben dann auch hingefahren, nachdem wir so ein bisschen telefoniert haben und ich so ein paar Sachen abgefragt habe. Und das war dann eben auch wieder ganz interessant, weil es war in Friedrichshain in so einem klassischen DDR-Plattenbau-Hochhaus, ne? Und da bin ich dann angekommen und da hat er mir dann irgendwie die Insel gezeigt und irgendwie alles erklärt. Ist halt so eine klassische Rettungsinsel in so einem Container.
Ja. Was ja auch für die Insel spricht, weil die gibt es ja auch in diesen Taschen und die sind da natürlich anfälliger, als wenn man die in so einem stabilen Container drin hat.
Ja, wobei der Container, der Container an für sich, der hält eigentlich auch nichts ab. Der ist halt nur ein bisschen formstabiler. Es ist wohl so, dass die, ich habe den jetzt natürlich nicht aufgemacht, aber in diesem Container drin ist die Insel offensichtlich nochmal in Plastik eingeschweißt. Das macht man offensichtlich deswegen, damit... Es ist ja nicht auszuschließen, dass da trotzdem Wasser reinkommt, ne? Das ist ja nicht versiegelt. Das muss ja auch aufgehen können, ne? Wenn die Insel dann ins Wasser gelassen wird. Das wäre auch wirklich mal spannend, so eine Geschichte mit so einer Rettungsinsel, das mal wirklich zu erleben, ne? Also irgendwann werde ich mal so einen Kurs mitmachen. Gibt es ja, wo du dann so eine Rettungsinsel dann auch mal erlebst, wie die so aufgeht, ne? Weil das ist ja das Interessante tatsächlich. Wir sind jetzt auch seit 10 Jahren unterwegs und auf den Booten, die wir da hatten, in egal, Korsika, Ägäis, Karibik, immer war so eine Rettungsinsel mit dabei, aber eigentlich, man hat immer nur so ein bisschen geguckt, okay, ist sie vernünftig befestigt, wo ist der Auslöserleine, die Auslöserleine, ist die befestigt?
Wie kriegt man das Ding ab?
Ja, wie kriegt man das Ding ab? Wobei da schon manchmal habe ich so gedacht, das hätte man sich auch vielleicht noch ein bisschen genauer angucken müssen, aber eigentlich, man fährt immer in der Hoffnung, dass man das Ding sowieso nie braucht, ne? Und ich glaube, das ist sehr deprimierend, wenn man da wirklich unter Bedingungen unterwegs ist, wo es vielleicht sowieso sehr anspruchsvoll ist und dann tritt ein wirklich substanzieller Schaden an deinem Boot auf. Du schmeißt diese Rettungsinsel auf und es passiert einfach mal schlicht und ergreifend gar nichts. Ne? Das denke ich, das ist nicht schön. Ich glaube, da in dem Moment hat man dann tatsächlich die Hosen voll. Also weil man dann eben, da wird einem dann klar, okay, jetzt liege ich gleich im Wasser. Ich habe meine Schwimmweste noch an. Da reden wir gleich auch noch drüber. Und dann kannst du aber gar nichts mehr machen. Ne? Wenn du im Wasser liegst, kannst du nichts mehr machen. Da kannst du kein Funkgerät mehr bedienen. Da bist du einfach darauf angewiesen, dass da vielleicht zufällig jemand vorbeikommt. Und das war's, ne? Also da muss man sich wirklich klar machen. Also insofern ist ja die Haltung, die du da gerade formuliert hast, dass man da auch nicht am falschen Ende sparen soll, eigentlich schon ganz richtig. Ne? Aber bei der Insel, die wir jetzt gekauft haben, ist es so, die ist das letzte Mal, die hat so ein Wartungsintervall von 3 Jahren und die ist das letzte Mal 2016 gewartet worden. Das heißt, die ist jetzt in diesem Jahr wieder fällig. Aber da habe ich gedacht, das ist okay. Also da, das kann man irgendwie machen.
Und die Insel ist nicht so alt. Was sagtest du?
2013. Der hat sie 2013 gekauft. Dann ist sie quasi nach 3 Jahren 2016 gewartet worden, das erste Mal. Und jetzt ist sie quasi 6 Jahre alt. Ich glaube, das ist für eine Insel noch okay. Sie haben die Rettungsinsel 6 Jahre lang genutzt, richtig?
Umhergefahren.
Umhergefahren,
nicht spazieren benutzt, gefahren. Nicht benutzt.
Nicht benutzt, ja genau. Ganz wichtiger Punkt, also wir kaufen jetzt eine Rettungsinsel, die gewartet ist bis in 5 Monaten. Das ist für uns völlig ausreichend. Das ist eine 4-Personen-Rettungsinsel. Wir haben nochmal nachgeguckt hier, ne? Ist so für den Offshore-Bereich zugelassen. Ja, und die kaufe ich Herrn Reche jetzt ab. Wie ist denn das? Muss man dann hier die beiden Dinger aufreißen und dann springt es auf oder wie läuft das bei
der Insel? Soll reichen, wenn man an der Reißleine zieht.
Das ist die hier, ne?
Ja, das sind 8 oder 9 Meter, die Reißleine. Ich hatte sie mal mit einem leichten Benzel am Heckkorb angebunden.
Ach so, also das heißt irgendwie, man macht das mit einem Benzel an dem Heckkorb fest, hier die Reißleine. Das Ding zack ins Wasser rein, dann sind da 9 Meter Leine, dann geht das Ding auf. Und dann
man dran ziehen, dann geht die auf, aber es ist keine Automatik, also man muss ziehen, dass er aufgeht.
Ja, das heißt irgendwie, man schmeißt dieses Ding im Grunde genommen komplett als Kiste rein, jo. Dann reißt da irgendwann die Leine und dann gehen die Dinger auf im Idealfall.
Ja, die Leine löst das aus. Also es wird nicht durch Wasser ausgelöst.
Ja.
Also wie so eine Automatik-Rettungsweste ist es nicht. Man muss es halt auslösen.
Okay, wunderbar. Also Problem Rettungsinsel auch erstmal gelöst. Und das ist eben auch ein großer Vorteil von diesen Schalen. Die sind halt sowohl gegen Stoß geschützt als auch eben gegen UV-Einstrahlung. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was solchen Inseln am allermeisten zu schaffen macht. Wenn da zu viel UV-Strahlung eindringt, dann ist das mittelfristig eher schwierig, ne? Und setzt die Lebensdauer eher herab. Dann hattest du dich ja noch so gekümmert um das Thema Schwimmwesten, ne? Da bin ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe ja immer gedacht, so eine 165 Newton Auftriebsschwimmweste reicht, aber da hast du andere Sachen offensichtlich festgestellt.
Ja, ein Arbeitskollege von mir, der hat mit seiner Familie einen 10-monatigen großen Turn gemacht, über den Atlantik rüber zu den karibischen Inseln. Und der hat, als ich ihn darauf angesprochen habe, ganz vehement davor gewarnt, eben diese kleinere Variante zu nehmen, die eigentlich so für einen Binnenbereich eigentlich ist und für einen Hafen gut ist. Aber er hat ganz klar gesagt, nehmt die 275 Newton Westen, weil die einfach eine größere Auftriebskraft haben. Wenn sowas passiert, ist ja meistens schweres Wetter und dann hast du auch Ölzeug an und das zieht einfach runter und dafür braucht man einfach die stärkere Leistung, also die bessere Auftriebsfähigkeit. Und da habe ich dann halt in der Zeitschrift Yacht einen, wie nennt man das, so einen Test gefunden und da sind eben einige Westen, da kann man ja auch horrendes Geld ausgeben, also so bis zu 400 Euro pro Stück. Und da war dann eben eine besonders hervorgehoben, die hat zwar eine 2- gekriegt im Test, da gab es also einige, die waren besser, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da einfach am optimalsten. Also da gibt man 100 Euro aus und da habe ich jetzt gedacht, dass wir da einfach 4 Stück von besorgen. Jetzt ist noch die Frage, was da größentechnisch geht. Da muss ich nochmal genauer gucken. Aber höchstwahrscheinlich ist das so, dass es tatsächlich eine Erwachsenengröße gibt. Und das machen wir dann. Und weil, also da finde ich, die sollte man dann natürlich auch tragen. Und das ist, glaube ich, schon der richtige Weg, ne?
Ja, da bin ich, habe ich mich auch gerne von dir da überzeugen lassen. Ich bin ja in der Beziehung immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen nachlässig, aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber, weil das ist, glaube ich, tatsächlich auch manchmal ein Fehler. Und da muss man dann eben auch da, wie bei so vielen anderen Sachen beim Segeln eben auch, man lernt nie aus. Ne? Also man, und ich glaube tatsächlich, wenn man sich das nochmal vor Augen hält, was das bedeutet, wenn du dann wirklich da so irgendwo mitten in der Pampa, in der Einsamkeit da in Turm Hohen Wellenbergen unterwegs bist, da ist dann vielleicht, da wird es dann, glaube ich, zwischen uns ein Beziehungsgespräch geben. Na toll, Michael! Super, wir sind jetzt hier im Wasser und deine scheiß Rettungsinsel hat nicht ausgelöst. Vielen Dank dafür.
Ganz toll. Die kannst du mal schön alleine bezahlen.
Ja. Aber wir jetzt lachen wir drüber, aber es ist wirklich ein ernstes Thema, ja, auf jeden Fall. Und soll man auch nicht unterschätzen. Aber gut, wir versuchen halt, und das ist eben auch Teil dieser ganzen Geschichte ja, ich habe es auch an irgendeiner Stelle schon mal geschrieben auf dem Blog. Wenn man in meinen Ausweis guckt, da steht eben nicht Abramowitsch drin, in deinem auch nicht. Mit anderen Worten, wir haben beide auch nur ein begrenztes Budget zur Verfügung und wir versuchen halt so eine Geschichte jetzt zu machen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und da muss man dann eben an der einen oder anderen Stelle versuchen, so ein bisschen vielleicht auch Geld einzusparen. Also da gibt es ja die diversen Baustellen, die wir haben. Die Rettungsinsel, das Beiboot hatten wir jetzt ja alles schon. Welches Kartenmaterial? Überhaupt das Boot? Was müssen wir da noch reinstecken? Brauchen wir ein E-Pirp? Ja, also auch eine ganz merkwürdige Entscheidung, die man da irgendwie treffen muss. Also man kann ja Millionen ausgeben für Sicherheitsequipment, überhaupt keine Frage. Und man muss halt für sich die richtige Balance finden, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Ja. Und wenn man das jetzt kombiniert mit dem Gedanken, dass wir eben nicht rausfahren, wenn schweres Wetter angesagt ist und wir haben die Chance, in einer sicheren Bucht zu sein, dann wartet man eben ab.
Ja.
Und man muss sich ja nicht sehenden Auges in solche Gefahren begeben, die dann vielleicht in so eine Situation führen, in die man nicht kommen will.
Ja.
Also da bin ich jetzt, das hörte sich eben so ein bisschen so an, als wenn ich da ganz dolle drauf gucke. Also ich habe da schon sehr viel Vertrauen und denke auch, hey, das wird schon gut gehen. Aber an bestimmten Stellen, glaube ich schon, muss man dann nochmal gucken, kann man das jetzt wirklich machen, dass man sagt, wir sparen die 40 Euro für eine Weste ein. Und da habe ich halt gedacht, ey, die Differenz zwischen 50 Euro für eine Binnenweste oder 100 für eine, die okay ist fürs Küsten- und Hochseegewässer, dann doch lieber so.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und die Entscheidung ist ja jetzt im Grunde genommen schon gefallen, auch wenn wir die Dinger noch nicht gekauft haben. Ja, und das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, das werden wir auch in den nächsten Episoden dann behandeln. Du hast es schon angesprochen, mit welchen Fragen, wie welches Kartenmaterial benutzen wir, wie gehen wir mit dem Thema Wetterprognose um, da gibt es ja heute dann wirklich, wirklich gute Möglichkeiten, was man da so alles machen kann. Das sind dann so Sachen, die werden wir dann in den nächsten Folgen besprechen. Ja, dann sind wir jetzt erstmal raus, oder?
So ist es. Achso, und dass der Motor neu ist, das hattest du schon erzählt, ne?
Der Außenborder ist, achso, ist genau, der Außenborder ist das einzige richtig nagelneue Teil, was wir bis jetzt gekauft haben. Stimmt das? Ja, ich glaube.
Stimmt.
Also der Außenborder ist neu.
Und die Westen.
Die Schwimmwesten werden neu sein, wenn wir sie dann gekauft haben. Aber genau. Boot gebraucht, alles gebraucht. Also, aber ich finde es wirklich vollkommen okay. Wir haben es die letzten 10 Jahre auch immer so geschafft. Gut, und wie gesagt, die anderen Themen kommen dann später. In dem Sinne würde ich jetzt mal sagen, over and out. Ahoi.
Ahoi.
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt...